Hallo und herzlich willkommen zu Medienlos, der Podcast aus Berlin. Heute zu unserer Sendung der Doku Leaving Neverland über Michael Jackson. Wir haben den 14. April 2019. Ja, und damit soll es mit unserer Sendung auch losgehen. Ja, Mikrofon Markus Kuslinski. Ich begrüße noch mit mir Marc Domagalla. Hallo.
Hallöchen.
Ja, da sind wir heute mit einem ganz schön ernsten Thema. Aber bevor die Sache super ernst wird, möchte ich nicht versäumen, ein paar Grüße loszuwerden, nämlich an die Jungs von Die Männerrunde, die übrigens ein ganz gutes Programm machen. Die sind über Spotify zu hören und haben mein Herz ganz klar mit Männer am Limit erobert. Und die machen eine ganz coole Sache. Und das macht alles sehr Spaß. Also ich kann jeden empfehlen, hört doch auch da mal rein.
Schönen Gruß.
Schönen Gruß von Marc. So, aber nun biegen wir zu einem sehr ernsten Thema ab. Einem Thema, was wir in der Vorbereitung hatten, worüber Marc und ich uns viel unterhalten haben. Nämlich, wir haben beide die Doku Leaving Neverland gesehen, die auf Pro7 ausgestrahlt wurde. Da gab es ja auch noch einen entsprechenden Vorbericht. Und als diese Doku erschien, ging es ja auch viel durch die Medien und viele haben sich darüber unterhalten und hatten dann das Thema Michael Jackson, Missbrauch und so weiter. Das hat uns dazu bewogen, uns mal mit dem Thema ja zu beschäftigen. Und ich kann sagen, ich persönlich habe eine eigene Variante dazu, weil ich nämlich am 19. Juni 1988 bei dem Konzert vorm Reichstag bei Michael Jackson war und das Ganze mal live erlebt habe. Und ich kann zumindest eins bestätigen, jeder, der es mal miterlebt hat, der wird schon sagen, okay, das ist für damalige Verhältnisse was Besonderes gewesen. Und auch wenn man sich die damaligen Eckdaten, man konnte im selben Jahr für 24 oder 26 Mark zu Herbert Grönemeyer gehen, der auch schon jemand war, aber ich hatte irgendwie mit viel Betteln und viel Zusammenkratzen müsste ich, glaube ich, 54 Mark für die Konzertkarte ausgeben. Das Open Air, das vom Reichstag, also das war schon ziemlich gewaltig. Und als man dann dahin kam und durch die ganzen Sicherheitskontrollen ging und so, also man hat schon gemerkt, hier wird was sehr, sehr Großes gestrickt.
Hattest du irgendein Plakat? Ein T-Shirt, was Besonderes?
Gar nicht. Ich habe mir nicht...
Eine Lederjacke?
Nein, überhaupt nicht. Zu der Zeit nicht mal irgendwas gekauft. Also heute kauft man sich ein Tour-Shirt oder sowas. Ich habe nicht mal da irgendwas gekauft.
Schwarz gefärbte Haare mit Locken?
Nein, auch nicht. Gar nicht. Es hätte auch nicht... es wäre schwierig geworden. Ja, also jedenfalls kann ich durchaus sagen, ich würde mich trotzdem nicht als Fan bezeichnen. Also ich fand das gut damals, es war unglaublich perfekt, also ich mochte Konzerte immer und damals wie heute. Und an Perfektionismus war das, was da war, nicht zu überbieten.
Ja, das ist ja in vielen anderen Dokumentationen auch immer wieder rausgekommen, dass er Perfektion hervorgehoben hat, zelebriert hat. Wenn ihm was eingefallen ist, dann war es egal, zu welcher Tages- oder Nachtzeit. Ne?
Ja, und das hat man da auch gemerkt. Man hat wirklich gesehen, dass dieses Konzert wie eine Uhr läuft. Und nun muss man wissen, dass wenn so ein Konzert losläuft, das ganze Licht und so nicht mehr per Hand gesteuert wird. Das ist wie eine Zeituhr. Das heißt also, alle Background-Sänger, alle Tänzer, alle, die müssen wie mit einer tickenden Stoppuhr da stehen und müssen ihre Einsätze haben. Weil wenn das Konzert läuft, lässt sich nichts mehr unterbrechen. Jede Unterbrechung, die wird gespielt. Die ist gar nicht da. Nichts lässt sich da stoppen vom Licht oder vom Feuerwerk. Und also, das ist schon sehr perfekt. Und wenn man sich damit mal befasst, das ist schon sehr faszinierend.
Meinst du, das war damals auch schon genau so?
Ja.
Also ich meine, Perfektion war bei ihm das A und O. Das hast du ja bei vielen Künstlern oder bei vielen Genies, denen man das auch nachsagt. So ein Fred Astaire, dem hat man ja auch immer nachgesagt, wenn da irgendwas, eine Kleinigkeit nicht gestimmt hat, dann musste alles nochmal gedreht werden.
Du kriegst das nicht abgestimmt, weil du hast beim Konzert keine Stichworte. Also diese ganze, der hat ja wirklich mit Licht, mit Feuerwerken, damals schon mit riesigen Aufwand, mit Kranfahrten. Und der hat ja mit einem riesigen Aufwand gearbeitet und nicht Nichtsdestotrotz, manchmal, wenn man Aufnahmen sieht, die aus seinem Rücken heraus aufs Publikum zeigen, wenn man darauf achtet, dann sieht man manchmal so Uhren mit Timecodes, die da laufen, die ganze Zeit die durchlaufen. Und auch die Sänger und Background-Sänger und so weiter haben in ihren Papieren nicht nur Noten, weil das brauchen die nicht. Die können mir nicht erzählen, die brauchen die Note, um da zu singen. Das ist alles klar, was die da singen. Die haben aber auch die Timecodes, dass sie wissen, was, wann, wo Einsätze kommen und. Und das geht wirklich um Sekunden. Nichtsdestotrotz haben wir ja leider heute ein anderes Thema. Oder was heißt leider? Wir haben heute ein anderes Thema, nämlich diese Leaving Neverland-Doku, die am 4.6., am 6.4. auf Pro7 ausgestrahlt wurde, die sehr lang war, die sehr anstrengend war,
ja,
die mich wirklich stimmungstechnisch von einer auf die andere Seite gerissen hat, weil man immer wieder dachte, viel Unverständnis hervorgerufen hat. Ich weiß nicht, wie dir das ging. Bei mir ging es zum einen, ist es möglich? Ja, die Frage habe ich mir gestellt und nicht mal als Fan, sondern ja, wirklich als Mensch, als Vater von einem Sohn. Wie hätte ich gehandelt? Hätte ich das überhaupt für möglich gehalten? Also für mich schwer vorstellbar.
Also ich fand sie halt auch sehr lang. Mhm. Ich habe sie auch anfangs mit meiner Frau und meiner Tochter zusammengeguckt. Die haben dann irgendwann auch das Interesse daran verloren, was ich ein Stück weit auch verstehen kann,
ja,
weil es war teilweise sehr langatmig und ja auch ein Stück weit einseitig berichtet. Also der Gegenpart kam ja auch nicht zu Wort oder wurde nicht groß beleuchtet.
Die Frage ist, wer zu Wort, also hätte er sich zu Wort gemeldet? Die Frage ist, in so einem Vorfall oder in so einem Vorwurf, würde sich wirklich jemand, der in dem Verdacht des Kinderschändens, was ja das durchaus war, oder des sexuellen Missbrauchs an Minderjährigen, hätte der sich überhaupt dazu geäußert? Der hätte sicher schnell zur Variante gegriffen. Jeder, hätte, nicht nur Michael Jackson, hätte wahrscheinlich zur Variante gegriffen. Er äußert sich dazu nicht. Also schwer vorstellbar. Vielleicht muss man aber um das ein bisschen, wir müssen kurz nochmal eine ganz kleine Kurve fahren. Es geht ja, wie gesagt, um diese Doku, aber vielleicht muss man sich eins vorab, um die Doku besser zu verstehen. Man könnte ja auch einen Zuhörer haben, der da nicht so im Thema steckt, der vielleicht gar nicht so diese Wirkung von Michael Jackson kennt. Man muss sich klar machen, wenn man diese Vita von Michael Jackson sich anguckt, wenn man guckt, Er ist 1958 geboren in Gary, Indiana, also zu einer Zeit, als Schwarze höchstens als Musiker was werden konnten. Mhm. Das hat der Vater sicher auch begriffen. Er starb am 25. Juli 2009, also vor circa 10 Jahren. Über diesen Zeitpunkt werden wir auch noch reden. Und die Eckdaten, King of Pop, steht im Guinness Buch der Rekorde als größter Entertainer aller Zeiten. Er hat seine Solokarriere mit 13 Jahren begonnen. Er hat 1979 kommt Off the Wall raus, das erste Album, was mit Quincy Jones produziert wird, also mit einem riesigen Produzenten, was man dem Album auch anmerkt. Dann kommt Thriller 82, dann kommt Bad. Also da wurden Superlative gesetzt und man kann durchaus sagen, egal, diese Karriere, die ist nahezu beispiellos. Er war teilweise Milliardär zu einer Zeit, als das noch nicht üblich war. Also wirklich, er hat viel aufgemacht und warum ich das eigentlich alles erzähle, ist, warum wurde er so erfolgreich? Weil er hinter sich, und das ist eine ganz schlimme Nebenstory, diesen sehr von Erfolg getriebenen Vater hatte. Der Walter Joseph Jackson, Joe Jackson genannt, sein Vater Kranführer von Beruf gewesen, der seine Familie derartig antrieb, dass er sie hat ewig üben lassen, erst die Jackson 5, dann später in The Jacksons umbenannt, als Michael dann ausstieg, waren es nur noch The Jacksons, die auch viele Hits hatten. Aber dieser Mann, von dem Michael Jackson mal sagte, er war ein schrecklicher Mensch, aber ein fantastischer Manager.
Hat man das von den anderen Geschwistern auch jemals sogar, also kann ich mich jetzt nicht dran erinnern.
Dass der Vater so getrieben war?
Ja, also dass sie so über ihn geredet hätten. Kann ich mich jetzt nicht dran erinnern. Ich habe ja auch schon einige Dokumentationen und so gesehen. Meistens ging es natürlich hauptsächlich um Michael Jackson und das Verhältnis zu seinem Vater. Aber da ging es auch eigentlich immer nur darum, dass Michael Jackson das Opfer war. Also ich habe nie gehört, dass Michael Jackson selber gesagt hatte, naja, er hätte meine anderen Geschwister geschlagen oder also.
Ja, aber
ich will das jetzt auch überhaupt nicht anzweifeln, dass Michael Jackson das erfunden hätte oder also das wäre Blödsinn. Nein. Aber ich habe nie richtig wahrgenommen, dass die anderen sich so drüber geäußert hätten, dass der Vater zu ihnen so gewesen wäre.
Es gibt leider zwei, oder was, ja auch wieder leider, ich sag mal so schön leider dazu, es gibt zwei Aussagen von Joe Jackson, der eine Prämisse lebte, die er immer wiederholt hat, und seine Prämisse war immer, Kinder sollten ihre Eltern fürchten. Das war sein Lebensmotto. Mhm. Das ist vielleicht auch diesem Geburtsdatum geschuldet. Ich glaube schon, dass ein Mensch, der in den 30er Jahren geboren wurde, über dieses Elterndasein eine andere Ansicht hat als wir heute. Aber Kinder sollten ihre Eltern fürchten und angesprochen auf die Geschichte, ob er sein, also Michael Jackson hat mal gesagt, er kann sich erinnern, er wurde mit Drahtseilen oder so geschlagen. Hm. Und darauf hat Joe Jackson geantwortet, in einem offiziellen Interview übrigens, das kann man sehen. Ich meine, das ist sogar bei YouTube drin. Ich schlug ihn, Michael Jackson, nicht. Schlagen tut man mit einem Stock. Ich peitschte ihn mit Gerte und Gürtel. Das ist eine Aussage, die er trifft. Also er hat schon, er sieht sich heute, oder er sah sich, er ist ja auch verstorben, er sah sich immer in dem Recht. Ich habe diesen Erfolg erzeugt.
Aber was ich halt meine ist, normalerweise gibt es ja in diesen, wenn ich das mal so als Familienschicksal oder so, häusliche Kindesmissbrauch oder so, wenn ich das mal so bezeichne, ist es ja häufig so, dass eigentlich immer der Älteste am meisten drunter leidet. Und nicht der Jüngste. Das Nesthäkchen ist ja meistens noch, wird ja noch meistens mehr geschützt. Ja, und der Älteste, von dem wird immer am meisten verlangt, dass er die Vorbildfunktion für die Jüngeren auch ist.
Und der muss meistens also die Freiheiten auskämpfen, die anderen bekommen.
Genau.
Und man, das, man hört sowas nicht von Janet Jackson zum Beispiel.
Genau. Ne? Zum Beispiel, also das ist das, oder von den anderen Jackson-Brüdern.
Auf der anderen Seite ist vielleicht, wir besprechen heute einen Fall über Missbrauch, und wenn man, vielleicht ist dieser Blick in diese Familie hinein sehr wichtig, weil wenn man zum Glück keine persönlichen Erfahrungen damit hat, aber wenn man über Missbrauchsfälle redet, dann hat man immer eine Gemeinsamkeit. Es gibt entweder Gewalt oder Missbrauch, der schon mal stattgefunden hat. Mhm. Also wenn man überhaupt einen Marker ansetzen kann, wenn man sagen kann, okay, man hält das zu einem gewissen Grad für möglich, und auch ich bin da nicht ganz frei von, bin ich ehrlich, dann muss man sich auch klar machen, dass Michael Jackson aus einem Milieu kam, was mit Gewalt durchaus konfrontiert war. Das geschah dort. Und deswegen ist es von mir so angesprochen. Auf jeden Fall eine Sache, und die beiden Protagonisten der Doku, Wade Robson und James Safechuck, berichten über ganz konkrete Fälle. Und eine Frage, und das sage ich gleich mal vorab, ach ja, eine Sache müssen wir erwähnen, weil wir es ja veröffentlichen. Wir werden natürlich, weil es in die Zusammenhänge gehört, hier Markennamen nennen. Diese haben nicht den Sinn der Werbung, sondern sie dienen einfach der Darstellung der eigentlichen Geschehnisse, die einfach mit Marken zusammenhängen, die mit Werbung zusammenhängen. Dementsprechend, wir machen da also keine aktive Werbung. Und auch nicht jede Frage, die wir hier stellen werden, wird ein Anzweifeln oder unsere persönliche Meinung sein. Was wir auf jeden Fall tun werden, ist, die Zweifel, die diese Doku durchaus bot, die werden wir ansprechen. Einfach weil eine Seite, nämlich der Betroffene oder der Beschuldigte Michael Jackson, gar keine Stellung mehr dazu nehmen kann. Das haben andere für ihn auch getan, aber darauf werden wir im Laufe der Gespräche noch darauf kommen. Vielleicht ganz am Anfang, wir haben Michael Jackson dargestellt, wir sollten uns auch kurz die Zeit nehmen, die beiden Personen darzustellen, die die Hauptanteile in dieser Doku hatten, nämlich Wade Robson und James Safechuck. Wade Robson wurde nach eigenen Aussagen 7 Jahre lang missbraucht, aber über ihn wird gesagt, er kam aus Australien oder er kommt aus Australien. Er wurde dargestellt in der Doku mit folgenden Markern. Kein typischer Junge, das sagte seine Mutter über ihn. Er war kein typischer Junge, er machte wenig Sport. Er hatte wenig gleichaltrige bis keine gleichaltrigen Spielkameraden. Er hat viel Zeit mit seiner Mutter verbracht. Das soll jetzt gar nicht Schlechtes sein. Das ist nur, um die Marker festzustellen und vielleicht auch klarzustellen, wie diese Opferrolle zu bewerten ist. Weil natürlich, wenn man sich das durchliest, er sagte mal selbst, oder er hat in der Doku selbst den Satz gesagt, ich schlief in Michael Jackson Land ein und ich wachte darin auf. Hat für mich fast so was Obsessives, wenn man das heute noch sagt, mit wenn diese Erlebnisse, die er gehabt hat, wenn man muss ja immer davon ausgehen, wir waren nie dabei, wir können weder sagen, das hat stattgefunden,
eben,
das hat
genau, nicht. Also
wir beachten es jetzt mal nur aus der Neutralposition und versuchen mal Wahrscheinlichkeiten herzustellen. Und dann zu sagen, ich schlief in diesem Land ein und ich wachte daran auf, hat für mich was Obsessives.
Das klingt für mich immer noch, als wenn er nichts Schlechtes eigentlich erstmal dran sieht.
Das
für jemanden, der jetzt denn in dieser ganzen Dokumentation etwas unheimlich Furchtbares was über einen langen Zeitraum passiert sein soll. Mhm. Wo, wenn wir andere Dokumentationen sehen, wo Kinder missbraucht werden, wo von einem Martyrium gesprochen wird, klingt das von ihm selber
fast harmlos,
verharmlosend. Ja.
Und das ist schwierig. Jetzt kann man das, vielleicht könnten das Psychologen klären, warum das so klingt oder warum er das sagt. Es hat trotzdem was Komisches und für uns als neutrale Betrachter, was wirklich meine Frage ist, könntest du dir ein freies Beispiel, von mir aus kannst du da einen Sport nennen oder sowas, aber könntest du statt Michael Jackson etwas einsetzen und ich sage, ich schlafe in dem und dem Land ein und ich wache darin auf? Gibt es eine Sache, die du so verehrst, so dass man sagt, man beschäftigt sich so stark damit, dass man in dieser Sache,
das bin ich auch kein Psychologe. Könnte vielleicht. Ich jetzt für mich selber nicht sagen, aber ich kann es mir vorstellen, wenn man sieht, wie fanatisch, also Fanatismus-Fan, manche Leute sind, sei es im Fußball, dass man in Bayern München, Dortmund, sonst was für Schalke, Bettwäsche, schlafen geht, über einem hängen die Poster von den Leuten, man hat die, heutzutage gibt es das ganze Fan-Merchandise, wenn man aus dem Haus geht im Winter, hat man den entsprechenden Schal um und Trikot.
Also du meinst, dass ein stark anhängender Fußballfan durchaus in seinem Kopf hat, er schläft im Borussia Dortmund, Bayern München, whatever Land ein und er wacht darin auf?
Naja, wenn du dir manche Leute anhörst, wie sie ihren Verein verehren und danach sich richten, wann sie zum Beispiel ihre Hochzeit setzen, wie der Heimspielplan ist oder so, also wie die Prioritäten gesetzt werden, gibt es bei einigen Fanatismus, der so weit geht.
Vielleicht gar nicht so unnormal, wie ich es denke.
Nö.
Wie ich jetzt sage, vielleicht gibt es das doch hochzahliger, als ich denke.
Und gerade so. Natürlich in solchen Bereichen, wo es Idole gibt.
Ich persönlich, aber vielleicht ist es auch eine Neigungsgeschichte, ich persönlich fand diese Aussage fast ein bisschen obsessiv. Also für mich fast ein bisschen obsessionsartig zu sagen, ich schlafe in dem Land ein und ich wache darin auf. Ist aber aus meiner Sicht, ich möchte es gar nicht bewerten, habe es nur so als für mich klang es so und wie viele Sachen für mich, das werde ich nur öfter sagen, es klang für mich so und so. Ich habe den Eindruck, es ist so und so. Weil ich weiß es auch nicht. Aber ich habe keinen gegenteiligen Beweis. Man kann nur Sachen gegeneinander stellen. Ich möchte ganz kurz...
Ich finde das auch gar nicht so schlimm, weil die Sache, dass man sagt, ich wache, gehe in dem Land schlafen und wache auch in dem Land auf, es ist ja für denjenigen etwas Zufriedenstellendes anscheinend ja auch. Weil genau. Es ist ja deren Lebensziel oder so. Mein Gott, eine Nonne geht auch zu Bett mit einem Gebet, dass die Gott nahe ist und wacht morgens auf und betet dann wieder. Also das ist jetzt ein bisschen aber
ein schwieriger Vergleich. Also nee, ist kein schwieriger Vergleich, es ist sicher ein interessanter und auch ein Vergleich, auf den ich jetzt nicht im ersten Rutsch gekommen wäre. Aber du hast schon recht.
Das ist ein Lebensstil, auf den man sich ausrichtet.
Oder man verschreibt sich einer Sache. So etwas gibt es ja. Es gibt ja Menschen, die sich irgendeiner Idee verschreiben und anscheinend hatte sich Wade Robson dieser Idee verschrieben in einer Sache. Man muss vielleicht auch das, ganz kurz, um die Darstellung komplett zu machen, der Vater ist Bauarbeiter gewesen oder war Bauarbeiter teilweise. Er war Obst- und Gemüsehändler und die Mutter hat immer im betreffenden Betrieb oder in der Selbstständigkeit des Vaters mitgearbeitet. Die Mutter, wenn mir die Bewertung, das war die rothaarige Frau, wenn ich diese etwas kleinere der beiden, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, jedenfalls die rothaarige Frau, die hatte auch sowas. Sie hat zwar mal gesagt, sie persönlich war kein Fan und so, aber es wirkte doch alles immer sehr, als wenn sie dieser ganzen Sache doch zugetragen war zu der Zeit, als wenn sie diesen Erfolg, also diese Tatsache, dass sich ihr Sohn mit einem Weltstar zusammen abtat, schon genoss.
Ja, natürlich, man kann sich präsentieren und man kann dann mit im Rampenlicht stehen. Und
da habe ich auch ein, hatte, und wenn man jetzt mal so weit geht, warum, jetzt kommt eine der ersten Fragen, warum in diesem Milieu? Weißt du, also Michael Jackson war steinreich, er hatte alle Möglichkeiten gehabt. Er konnte mit einem Schnips sagen, ich mache das und das. Er konnte einen Privatflieger besteigen, konnte in wenigen Stunden an einem anderen Ort auf dieser Welt sein. Er konnte alles ausleben, was er wollte. Und er greift dann in dieses, ich will jetzt nicht den nicht böse, aber es hatte in dieses Redneck- und White-Trash-Milieu.
Und warum ausgerechnet Australien?
Ja, also gut, okay. Jetzt sagen wir mal, ganz strategisch gedacht, so weit am Ende der Welt, eigentlich strategisch auch eine ganz gute Idee. Wäre eine Möglichkeit. Will ich jetzt noch gar nicht, aber wir machen mal die Beleuchtung kurz weiter. James Safechuck, der andere, wurde so beschrieben, ich habe es geschrieben, ich habe es mir so notiert, Einzelkind trotz Geschwister. Weil James Safechuck ist ein Nachzüglerkind innerhalb der Familie. Er hat Geschwister, die sind aber deutlich älter als er, sodass sie nicht mehr im Haushalt leben. Die Mutter hat einen starken Kinderwunsch, der Vater lässt seine Vasektomie rückgängig machen und und. Also auch da gab es, ich will es mal nett sagen, interne Spannungen. Und wenn ich mich noch richtig erinnere, hat die Familie auch in der Zeit, wo sich James Safechuck mit Michael Jackson abtat, durchaus auch, also die Mutter und der Mann hatten Probleme und die haben
ja, das hatten sie ja wieder auch gesagt. Und genau. Haben das auch eigentlich erstmal versucht, von dem Jungen fernzuhalten, ne?
Der Unterschied von James Safechuck zu Wade Robson ist aber, Wade Robson vergötterte Michael Jackson. James Safechuck eigentlich nicht. Er hat dieses Pepsi-Commercial gemacht und als sie bei ihm filmen wollten, hatte er gar keine Michael Jackson-Poster an der Wand. Die Filmteams mussten kommen und haben sozusagen sein Zimmer umgestaltet, damit es da nach einem Fan aussah. So ist die Deutung. Okay, also er ist also per se erstmal kein Riesenfan gewesen. Also das heißt, in der Dokumentation sind zwei relativ verschiedene Charaktere, nämlich ein Wade Robson, der Michael Jackson verehrte, der einen Tanzwettbewerb gewinnt, als obwohl er gar nicht dran teilnehmen darf. Er gewinnt dann, er kriegt den Kontakt zu Michael Jackson und James Safechuck, der den Kontakt bekommt durch ein Pepsi-Commercial, durch eine Werbung über Pepsi.
Ja, aber also, ich würde jetzt das mit den Postern auch nicht so als Beweis da sehen, dass er jetzt nicht der große Fan von ihm war. Also, ich meine, du weißt das ja auch, wie es in deiner Jugend war. Du hast ja bestimmt auch verschiedene Musiker gehört oder fandest verschiedene Sportler oder so gut oder wie auch immer. Und dann hängt nicht von jedem ein Poster da drin. Nein. Und es ändert sich dann halt auch meinetwegen im Laufe der Jahre irgendwann, ne? Also.
Ich hatte einen Kathi Witt-Poster, konnte ich nicht aufhängen, aber die konnte ein prima Spagat. War ein anderes Thema, weißt du? Das ist schwierig. Auch man hat jeder seine Folien. Ganz kurz, also wie gesagt, wir haben die beiden Personen jetzt mal kurz dargestellt. Das ist mir wichtig, weil man muss sowohl auf der eventuellen Täterseite wie auf der eventuellen Opferseite, finde ich, geht es immer am Ende darum, man muss die Milieus dahinter zumindest mal gehört haben. Weil die fließen irgendwie in die Beurteilung mit ein. Irgendwas ist immer mit den Milieus dahinter hat das was zu tun. Und in der Doku werden Aussagen getroffen. Ich habe mir so ein paar Sachen rausgeschrieben und wir können einfach mal darüber diskutieren oder wir werden einfach mal ansprechen, ob wir das für möglich halten. Safechuck macht dieses Pepsi-Commercial und wird laut eigener Beschreibung danach in den Trailer, also in den Wohnwagen von Michael Jackson eingeladen. Und geht dorthin. Und jetzt müsste man sich mal fragen, wenn es stimmt, wenn die Vorwürfe stimmen, wie soll man diese Einladung sehen? War das eine Art Casting, um das Kind kennenzulernen, um dann eventuell darüber nachzudenken, es zu missbrauchen? Wenn man diesen Faden mal spinnt.
Dann das kann man doch nicht nur von so einem Moment in Trailer da. Also guck mal, genauso, wenn man will auch immer Volksnähe von den solchen Superstars haben und man will, die finden es alle immer ganz toll, wenn man sich mit ihnen fotografieren lässt, dann man verlangt es von den Stars ja auch, dass sie für ihre Fans da sind. Ja. Und wenn dann einer mal sagt, okay, komm, ich zeig dir mal hier ein bisschen was am Set und so,
Jetzt ist eine Tour am Set vielleicht was anderes als das Verbleiben von Zeit in einem abgeschlossenen Wohnwagen. Was mich immer wundert, ist, dass das ja auch alles nicht ganz zeugenfrei funktioniert. Also er hat ja Personal, er hat ja Leute und der kann ja nicht. Ich meine, der Mensch hat ja ewig viel gearbeitet. Auch wenn er der Chef dieser Arbeit war. Aber auch auf seine Arbeit waren ja andere angewiesen. Wenn er sich die Zeit genommen hat, mit diesem James Safechuck in seinen Trailer zu gehen, dann muss der irgendwie Bescheid sagen und sagen, so, hier ruht mal die Arbeit für eine Stunde. ich habe jetzt mal diesen Termin, oder da muss es Leute gegeben haben, die immer Mitwisser waren. Und mir wird
dieses Mitwisser. Ja, du kannst mir auch nicht sagen, wenn der aus seinem Trailer rausgekommen ist, standen schon 5, 6 Leute da. Ja. Und oder wenn er von seiner Neverland Ranch da irgendwie einen Fuß vor die Tür machen wollte, dann waren da schon die ganzen Paparazzo da. Also er konnte doch nichts alleine quasi kaum machen.
Und was aber interessant ist, im Zuge dieser Geschichte gibt es die Frage, die Mutter, und da ist auch die Frage, man hat sich also irgendwelche Gedanken gemacht aus seinem Mutterdasein heraus, hat gefragt, ob das denn okay ist, wenn er da mit Michael Jackson in dem Trailer ist. Und dann gab es die Antwort von einem Mitarbeiter, Michael Jackson wäre wie ein 9-jähriger Junge. Erstmal finde ich, hätte ich als Elternteil mit so einer Antwort ehrlich gesagt wenig anfangen können, und ich hätte viele Fragen gehabt. Also wenn mir ein Mitarbeiter desjenigen, mit dem mein Kind gleich in den Trailer verschwindet, gesagt hätte, Michael Jackson ist wie ein 9-jähriger Junge, hätte ich viele Fragen.
Und das war das zu demselben Zeitpunkt, wo der da drin war? Also
weil, ja, es war wohl vorab, bevor er diesen Wohnwagen bestieg. Und da hat die Mutter wohl gefragt, und dann hat einer der Mitarbeiter wohl diese Aussage laut ihrem, das sind ja auch Angaben, die sie tätigt, da war ja kein Mitarbeiter, der es bestätigt. Aber
das war harmlos, das aber teilweise auch schon mehr. Das klingt ja auch wie so, ach, der ist wie ein 9-Jähriger, der ist ganz lieb und da ist nichts Böses, Berechnendes oder also ja. Das klingt ja dann auch, der ist selber noch wie ein kleines Kind. Also da denkt man sich ja.
Ja, aber hätte man da nicht fragen, also das ist ein erwachsener Mensch, der eine Weltkarriere hat, da fragt man sich schon, was das bedeutet, weil es gibt ja auch, man sagt ja auch bei gewissen Einschränkungen geistiger Art und so weiter, sagt man auch, ja, der ist im Kopf ein Kind. Aber diese Einschränkungen machen ja manchmal auch gefährlich. Also ich finde nicht, dass ich das so hätte stehen lassen. Ich glaube, ich hätte da deutlich, gut, ich neige vielleicht auch zu deutlich mehr Misstrauen als andere Menschen auf dieser Welt. Mhm. Das ist eher meine Natur. Aber und wovon alle sprechen, die sich in seiner Umgebung, alle sprachen immer davon, ja, Michael Jackson, immer wenn der hatte so eine Energie, immer die Mutter von Jimmy Safechuck spricht doch teilweise, ja, die wäre nicht Fan, aber da, es war etwas Magisches, und also er konnte anscheinend schon begeistern.
Aber ja, klar, das gehört zum Entertainer dazu. Und
okay, reicht so eine Begeisterung, um deine Schutzmechanismen als Elternteil abzuschalten? Reicht das? Sagt man irgendwann, okay, der ist so eine gottgleiche Figur, ich vertraue darauf, dass da nichts passiert? Mit meinem Kind? Also mein Kind, ich bin immer sehr...
Ja, also ich denke mal, man ist da ein bisschen... Weil man glaubt ihn ja zu kennen, so ein bisschen. Obwohl man ihn ja nie privat kennt. Alle reden ja jetzt auch über Michael Jackson, als wenn sie ihn persönlich gesehen haben, und die meisten, die über ihn reden, so wie wir, du hast ihn ja wenigstens im Konzert gesehen, ich kenne ihn sozusagen nur von Filmen und Fotoaufnahmen, ja, und aus dem Radio.
Nicht direkt zum Kumpel.
Nicht, genau, das ist das, was ich meine. Ich glaube, viele sind der Meinung, dass sie Leute denn kennen, und werden dann natürlich auch ein bisschen, weil die Promis geben ja auch was von sich preis. Mhm. Also die Leute wissen mehr über Michael Jackson als über uns beide, wenn sie...
Das ist part of the game. Ne? Also es ist natürlich des Spiels, genau dosierte Versionen von sich herauszugeben, um halt...
Und was davon natürlich wahr ist oder fake ist oder was gespielt ist, ist eine andere Sache. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel das mal auf die heutige Zeit so ein bisschen lenke, wenn du jetzt mit deinem Kind... irgendwo hingehst und da wäre dann auch ein Filmset und da wäre zum Beispiel Robbie Williams. Und da steht dann, ist da vorher abgesperrt und so, und Robbie Williams und dein Kind ruft irgendwas einhaken, und Robbie
wir
Williams...
Einhaken. Wir wollen Robbie Williams nicht als
Pilot. Nein. Oh, aber ich meine, das ist ja jetzt ja auch ein Star sozusagen, ja. Ne? Und da sind wir auch der Meinung, dass wir ihn ein wenig kennen, obwohl wir ihn nicht kennen. Wenn Robbie Williams jetzt sagen würde, ey, komm, komm mal kurz mit, ich zeig dir mal was. Ja. Und dein Kind durfte mal kurz da mitgehen.
Ja.
Ja. Bis zu einem gewissen Grad würde man sagen, ja, okay, man will es dem Kind ja dann auch eventuell nicht verwehren, ne? Hm. Das ist ja, genau, ist ja so ein einmaliges Erlebnis. Genau. Er hat da jetzt mit, ich sage jetzt mal Robin Williams, damals Michael Jackson, einzigartiges Erlebnis.
Genau, du argumentierst genau das, was dort auch vorkommt. Sie wollte ihm den Spaß nicht verderben, sie wollte ihm diese einmalige Chance nicht nehmen. Da wird natürlich jetzt wieder die Frage. Die Fragen, die wir aufwerfen müssen im Zuge der Doku, ist ja, ist es die Möglichkeit, und ich sage ja, dass genau mit diesem Moment, also dass Michael Jackson mit diesem Moment gespielt wäre, das falsche Wort, dass er dieses Moment genutzt hat, um diese Nähe zu erzeugen. Wenn er das Kind hätte missbrauchen wollen,
ja,
wäre der Hebel gewesen, sein gottartiger Status, und ich gehe dahin und ich mache mir dieses Kind zu eigen, indem ich, wir können ja mal eine Sache, ob das nicht sogar sehr gut da reinpasst, wenn man es wollte. Es gibt ja diese Situation, die immer da gezeigt wird, dass es diese Fotos gibt, wo Michael Jackson bei den Leuten in Australien auf der Couch sitzt. Er sitzt da auf dieser billigen weißen Couch, er sitzt da zwischen der Familie, und es wird so dargestellt, ja, der ist hier bei uns teilweise tagelang untergekommen. Die Mutter hat die Wäsche mitgewaschen von Michael Jackson, also dem Menschen, der eigentlich keinen anfassen konnte und so weiter.
Mundschutz getragen hat und sonst wie.
Ja, der sonst immer
Handschuhe anhatte,
steril. Obwohl das vielleicht zeitlich später war.
Angeblich im Sauerstoffzelt geschlafen hat.
Ja, aber das war, glaube ich, 1990 noch nicht das große, ja, hat ja noch nicht diese Störung, glaube ich. Das war ein bisschen später, aber jedenfalls, glaube ich, passt das zeitlich. Nicht ganz, aber ist egal. Auf jeden Fall, aber er schafft diese Intimität in diese Familien hinein. Und nochmal, er war ultrareich. Und er begibt sich in dieses White Trash, in dieses Redneck-artige, in diese Umgebung und kommt da bei den Familien fast familiär unter. Und wieder lässt die Familie ihn, die Kinder Zeit mit ihm verbringen, lässt einen erwachsenen Mann, und das muss man ja mal klar machen, der war zu dem Zeitpunkt über 30, man lässt einen erwachsenen Mann mit seinen Kindern allein, der war Mitte 30.
Ja, also das verstehe ich insofern also nicht.
Diese Zeit, die er hatte, auch diese Geschichten, die immer wieder erzählt werden. Na klar, Michael Jackson war superreich. Er konnte Menschen in kürzester Zeit in eine neue Welt hieven. Also, wenn du ihn kennengelernt hättest und deine Eltern und so weiter, und plötzlich hätte er angerufen und hätte gesagt, hier, guck mal, ich bin gerade auf Hawaii, ich buche euch mal schnell einen Flug,
ja,
ne, kommt mal zu mir.
Die Limousine holt euch ab.
Limousine holt euch ab, kommt mal zu mir und plötzlich...
Braucht keinen Koffer packen, könnt vor Ort alles einkaufen.
Könnt alles gut,
alles
kriegen wir schon geregelt, macht man schnell. So, dann kommt man da am Flughafen an, die Limousine steht, man geht auf irgendein Resort und dann macht man plötzlich einen Hubschrauber-Rundflug und der, also man kommt plötzlich in so eine Welt, in die man eigentlich nicht hineingehört, die einen vielleicht auch ordentlich erschlägt, die einen auch vielleicht ein Stück blind macht. Ich möchte den Leuten wirklich zugutehalten, das hat sie blind gemacht. Die wollten ihre Kinder glücklich machen und letztendlich wurden sie selber auch ein bisschen glücklich gemacht. Und wieder
ein bisschen Frage, ist gut, also ich denke mal, der Lebensstil, also gerade der Mutter und
das hat sich deutlich
verändert. Und wäre auch insofern, was aus denen geworden ist, wäre ohne Michael Jackson das auch nicht raus geworden. Also wären heute nicht in Las Vegas für Britney Spears Choreografen oder weiß ich
wie. Das ist auch, genau, also diese ganzen Nachfolgekarriere, aber das ist auch eine Sache, die kommt später noch ran, die gehört auch nicht primär zum Missbrauch, aber du hast schon recht, die haben natürlich einen Plus in ihrem Leben erreicht. Und wieder die Frage, reicht so etwas aus, um meine gesamten Schutzreflexe abzuschalten? Stehe ich wieder da und sage, naja, mein Kind soll ja Spaß haben und so weiter, und ich habe nie die, und es wird ja auch dargestellt, naja, klar, Michael Jackson hatte die Möglichkeit, na klar, aus Sicherheitsgründen hat er ganze Hoteletagen gemietet. Der ist nicht mit seinem Zimmer und nebenan war wer anders. Das hat er schon aus Sicherheitsgründen nicht gemacht und. Aber spätestens, wenn ich wenn mein Kind in seiner Nähe ist und da übernachtet womöglich in dem Zimmer und ich werde plötzlich in einem anderen Flügel des Hotels untergebracht oder
also
in
nee, Arbeit, das
da ist doch, da muss doch jede Alarmglocke angehen.
Ja, nee, da hört's auf. Also,
genau.
Dass man meinetwegen tagsüber sagt, okay, ich bringe mein Kind zur Neverland Ranch, da ist quasi Kinderbetreuung auch, ne? Und das waren ja auch meistens die Kinder nicht alleine. Also es waren ja auch häufig andere Kinder da. So
da waren immer viele Kinder, da waren Mitarbeiter.
Und das kommt einem ja dann so vor wie Kinderbetreuung. Ja. Menschen, denen geht es da gut. Und
aber mal angenommen, diese Kinder, lassen wir mal den Gedanken zu, weil wir auch das Gegenteil wieder nicht wissen. Lassen wir mal den Gedanken zu, dass Wade Robson und James Safechuck wirklich eine Sonderposition hatten zwischen diesen Kindern. Lassen wir mal den Gedanken mal zu und sie waren wirklich mit ihm alleine. Dieses Riesenareal läuft nicht ohne Mitarbeiter. Also mir will niemand erzählen, dass, wenn so etwas stattgefunden hat, nicht ein Kind mal aus Verzweiflung geweint, geheult, rausgerannt, Alarm geschlagen hat, was auch immer, dass irgendein Mitarbeiter das hätte theoretisch mitnehmen.
Also ich habe mir letztens auch so mal das Anwesen auf Google Earth angeguckt,
ja.
Weil mich auch die Eisenbahnlinie interessiert hatte. Das ist ja nur ein Stück, die hat ja keine jegliche Anbindung an irgendwas anderes. Also ich weiß nicht, sind da auch Züge gefahren? Keine Ahnung. Aber ja. Auf jeden Fall, das ist ein riesen Stück, was da an Schienen gebaut ist, aber nicht allzu weit entfernt ist eine Midland School oder so. Also da sind ja dann auch genügend Kinder, die
du
irgendwie.
Du meinst, du hättest es nicht weit gehabt, um Kinder einzuladen.
Genau, also man muss da nicht extra bis nach Australien hinfliegen oder also dieses, so wie du sagst, dieses ganze Gelände muss ja irgendwie auch bewirtschaftet werden. Das ist ja nicht ein Gelände, sondern ist eine Ranch.
Ja.
Das ist in einem Valley ein riesengroßes Gebiet. Und wenn man sich da selber so einen Freizeitpark baut, dann braucht man zig Techniker, die das bedienen können, die es reparieren müssen und sowas alles instand halten müssen.
Das ist der Punkt, der eine Punkt, der mich gegen so eine These sprechen lässt, aber die Fürthese ist natürlich, wie gesagt, gesetzt den Fall, die Jungs waren wirklich mit ihm da allein. Natürlich wäre so ein Areal ein fast idealer Ort und mit der Vorbereitung, nämlich diesem Intimität zu schaffen, sich in den Familien einzuleben, so quasi als Familienmitglied sich einzuführen, denn natürlich auch mit dieser
Blendung. Ein bisschen zu separieren.
Ja,
das Kind von der Familie zu separieren.
Das mit dem Separieren innerhalb der Hotelanlagen, das sind schon Marker, die sehen schon für Michael Jackson nicht gut aus. Und wenn man dann noch hört, das wurde ja auch oft geschildert, dass er teilweise 5-6 Stunden mit denen telefoniert hat.
Ja, also das kann ich nur echt nicht. Also
da ist irgendwann auch der Mal, wo man dann denkt, es ist ja schön. Also vielleicht hätte man sich sogar für sein Kind gefreut, wenn so ein Star anrufen würde und sagen, Mensch, wie geht's dir und bla bla bla, ein paar Minuten mit ihm spricht, da vielleicht einen Kontakt hält und. Dann würde man ja vielleicht noch sagen, okay, alles einigermaßen, ist ja eine nette Geschichte.
Ja, aber 5-6 Stunden, so wie es gesagt wurde.
Und wieder, wo blieb die Aufsicht? Wo ist die Aufsicht der Eltern geblieben? Bei 5-6 Stunden, da ist irgendwo ein Maß überschritten, was man nicht mehr unbeaufsichtigt lässt.
Nee. Und vor allen Dingen, also da würde ich zu meinem Kind gehen und sagen, so, ist ja schön, dass Michael Jackson am Telefon ist, aber so nach einer Stunde oder so, wenn es das erste Mal gewesen ist, okay. Aber dann hätte ich irgendwann mal gesagt, so, draußen scheint noch die Sonne, geh mal ein bisschen draußen spielen.
Ja, man hätte irgendwie reagiert als Eltern.
Mach was für die Schule.
Ja, ja.
Und das kommt bei der ganzen Sache auch nicht so richtig raus. Wo sind die beiden denn zur Schule gegangen denn? Also haben sie Unterricht gehabt oder das verstehe ich jetzt auch, habe ich auch nicht so ganz. Ja,
diese teilweise sehr langen Phasen, wo die da bei Michael Jackson gelebt haben wollen auf der Neverland Ranch, da frage ich mich auch, wo war, wie du sagst, wo war Schule, wo war normales Leben, wo war Erziehungsarbeit, wo war.
Oder wo sie unterwegs waren. Genau. Er war ja auch ständig auf Tour irgendwo,
genau.
Wo sie dann ja angeblich auch mit dabei waren und aufgetreten sind.
Und da muss ich sagen, dass einer der Einwände, wo Jan Böhmermann in seiner Folge, die You Are Not Alone heißt, bei Fest und Flauschig gesagt, was ihn am meisten fasziniert, ist das grandiose Zeitmanagement. Und das stimmt, das ist mal ein Einwand, der sei mal erlaubt. Weil wenn der irgendwo hin und her geflogen ist, plötzlich nach Australien geflogen ist, egal welche Möglichkeiten er dazu hatte, aber er hatte ja auch irgendwo seinen Job, in Anführungsstrichen. Wie gesagt, er war oft auf Tour, er hat Promo, er hat dies, er hat das, er muss ja, also unsere Musiker, gerade in der Form, in der Position, der Weltstar-Position, der hat ja Termine. Das ist ja alles nicht aus dem Nichts. Und da kommt auch der Manager, da kommt das Producement, da kommen alle an und wollen was. Und sich da einfach mal rauszukehren und zu sagen, na, ich niste mich jetzt mal hier 10 Tage bei einer australischen Familie ein, das müsste anecken. Also da, ich meine, es gibt ja Fotos, das ist ja anscheinend passiert, aber also mir fällt diese Variante ein bisschen schwer, was aber wieder, und jetzt komme ich leider, ich klinge langsam wie der Ankläger, aber ich muss leider, die Punkte müssen angesprochen werden. Es gibt Sprachaufnahmen, die waren ja in der Doku auch gezeigt worden, die ich von einer Art und Weise der Kommunikation sehr interessant finden, nämlich es gibt diese Aufnahme, wo Safechuck fragt, was sich Michael Jackson denn wünscht, und dann sagt Michael Jackson, er wünscht sich immer mit Jimmy Safechuck befreundet zu sein. Er sagt nicht mit dir. Mhm. Er telefoniert ja mit ihm. Er sagt den Namen. Und diese Nennung des Namens ist für mich, wir hatten eine Forschung gespräch, deswegen, aber ich finde die Tatsache, dass er den Namen nennt und nicht sagt, mit dir befreundet zu sein, obwohl ja nur einer am Telefon ist, hat was Manipulatives. Mhm. Diese Form der Gesprächsführung ist manipulativ. Das muss ich leider mal, wenn man sich mit Kommunikation beschäftigt, dann ist es weiß, auch jeder Verkäufer lernt das.
Klingt so ein bisschen wie, als wenn man auch selber in der dritten Person von sich dann so spricht. Oder?
Ja, aber er redet ja über ihn, er redet ja über ihn, aber das ist, ist auch so ein Verkäufertrick, sie so ein bisschen zu sagen, ja, immer wieder viel den Namen zu nennen.
Genau,
das erzeugt Wertschätzung und so. Das lernt man ja ganz gerne. Und das ist, was mir aufgefallen ist. Das sagt überhaupt nichts, das ist eins der Indizien, und jetzt haben wir ein paar zusammengetragen. Es macht ihn trotzdem nicht zu einem Schuldigen, auch wenn man jetzt einige Punkte aneinander rein kann, weil es gäbe genauso viele Gegensprechpunkte. Hm. Und zudem, ganz kurz, also man guckt so ein bisschen da rein. Und ich kann dir auch eins sagen, Sabrina, also meine Frau, die hat auch eine ganze Zeit oder hat ein bisschen mitgeguckt, und dann wurden irgendwann die Darstellungen ein bisschen drastisch und dann wollte sie das nicht mehr hören. So.
Gut, dann wenn es so alles gewesen ist, und dann muss man halt auch Sachen natürlich knallhart ansprechen, und dann müssen die Fakten auf den Tisch, und dann ist es nicht unbedingt immer alles Friede, Freude, Eierkuchen und schön, aber es bleiben bei mir trotzdem so ein paar Zweifel oder ein paar, also ich kann mich nicht für eine der beiden Seiten hundertprozentig entscheiden.
Großes. Es reicht mir auf beiden Seiten nicht, oder es gelingt mir nicht, ein so dicht verhaktes Netz zu spinnen an Fakten, dass ich sage, ich halte das oder das für wahrscheinlicher. Kommen wir kurz mal zu den Missbrauchsvorwürfen. Kommen wir nicht erst jetzt hoch, sondern die gab es ja schon. Man hatte im Jahr 93 gab es den Vorfall mit Evan Chandler, oder vielmehr mit der Sohn Jordan Chandler, wo Michael Jackson das erste Mal unter den Verdacht fiel, ein Kind missbraucht zu haben. Es gibt einen Prozess, und man ermittelt, und es gibt Tonbandaufnahmen von Evan Chandler, dem Vater des Sohns, ich würde es mal nett sagen, der Michael Jackson auf seinem Anrufbeantworter erpresst. Also, diese Aufnahmen existieren, die sind auch da. Also da wäre, also mein erster Reflex war, als ich das gehört habe, meine erste Handlung wäre, wenn ich zu Ohren kriegen würde, dass mein Sohn missbraucht worden wäre, dann wäre meine Mitarbeit Richtung Behörden nahezu grenzenlos. Das wäre mein Interesse. Und aber anscheinend, vielleicht liegt es auch am US-amerikanischen Entschädigungs- und Verklagesystem. Am Ende, wie endet die ganze Geschichte? Man einigt sich auf eine Abfindung, die beträgt 22 Millionen Dollar. Also die Familie Chandler war gut raus, kann man mal so sagen. Und das Verfahren wird eingestellt, weil wir reden immer noch von Kindesmissbrauch, von einer Straftat. Mhm. Weil die Staatsanwaltschaft nicht weiterkommt, weil alle beteiligten Parteien ihre Mitarbeit untersagen. Für mich ein komisches System. Es handelt sich um eine Straftat, die im Ernstfall in Deutschland nicht mal der Anzeige bedarf. Kriegt die Behörde davon zu erfahren, muss sie ermitteln.
Ermittelt werden.
So. Genau. Und ich gehe davon aus, dass in den USA gar nicht so viel anders. Jetzt ist die Frage, da war die Polizei beschäftigt, später beim späteren Prozess, auf den wir gleich kommen, ging es sogar bis zum FBI. So. Also, beim ersten Prozess kann man sagen, die Eltern haben sich vielleicht mit Geld in Schweigen bringen lassen. So.
Ja, man kann das als Schweigegeld sehen,
ja.
wenn man es auch so drehen will, dass Michael Jackson es getan hat, dann ist es aus Sicht von Michael Jackson Schweigegeld, dass sie nicht weiterreden. Andersrum, dann daran erkennt man aber auch eventuell, wie jemand moralisch gestrickt ist. Also
ich habe auch ganz großes Problem mit der Tatsache. Ich glaube auch hier wieder nicht, dass mich Geld dazu bringen könnte, die Ermittlungen fallen zu lassen. Dass eine Entschädigung, aus welchen Gründen noch immer, am Ende, es gibt ja bei uns auch das System Schmerzensgeld, das macht die Schmerzen ja nicht weg. Das ist ja Quatsch. Also es erzeugt ja ein nachträgliches Entschädigen, gibt es ja bei uns in Deutschland auch im Rechtsauffassungssystem. Aber das kann nicht im Sinne von einem Missbrauch sein, dass die Eltern nachher eine Summe aushandeln. Und ich gehe ja mal davon aus, dass nicht Jordan Chandler das zu 100% auf sein Konto überwiesen gekriegt hat. Ich glaube, auch hier wird sich der Lebensstandard der Familie Chandler durchaus nach oben entwickelt haben.
Bestimmt.
Es gibt einen weiteren Prozess, deutlich später, nämlich 10 Jahre später, 2003 bis 2005 gibt es einen Prozess, der diverse Vorwürfe gegen Michael Jackson hat, des Missbrauchs und an Minderjährigen. Und das wird ermittelt. Und das wird nicht nur ermittelt von der Polizei, sondern auch das FBI ist beteiligt. Die Gerichte machen eine fortwährende Arbeit. Es finden Durchsuchungen in der Neverland Ranch statt. Es wird kein belastendes Material gefunden. Jetzt gehe ich davon aus, wie mächtig müsste Michael Jackson sein im Zuge von, ich glaube, es ging um 10 Vorfälle und um 14 Anklagepunkte. Man kann sicherlich einen Menschen, der über so viel Geld verfügt und der sich Anwälte leisten kann, die gute Kontakte haben, als sehr mächtig einschätzen. Ob das aber im Zuge eines solchen Rechtsverfahrens einen Sinn hat, würde mir ein großes Misstrauen in die US-Justiz abbringen, weil
also ich glaube jetzt nicht so wie es aus amerikanischen Serien oder so dann gezeigt wird, dass der reiche Mogul, der Kokainboss oder weiß ich was, den Sheriff und sowas alles unter seinen Fittichen hat. Wenn ich jetzt sehe, wie viele Leute da die Neverland Ranch auseinandergenommen haben, um Beweismaterial zu sichten, dass da alle Polizisten geschmiert gewesen wären, alle FBI-Agenten oder weiß ich wie, und die das danach dann weiter beurteilt haben, und aufgenommen haben. So viel kannst du doch gar nicht denn schmieren, dass dieses System ausgehebelt wird. Nicht mal als Michael Jackson.
Ich möchte fast eine Wette darauf eingehen, dass bis heute aus dieser Durchsuchung Asservate irgendwo abgelagert sind.
Bestimmt, ja.
Ja. Und wir haben heute die Möglichkeit der DNA-Beweise.
Ja.
Wir könnten also heute noch Ermittlungen durchführen. Also ein was auch immer gearteten Fleck kannst du heute noch deuten und einer DNA zuordnen, wenn du möchtest.
So. Was ist denn mit den Sachen zum Beispiel, wie einer der beiden gesagt hatte, dass Michael Jackson den Pornofilme und sowas alles vorgeführt hätte und mit denen die Sachen teilweise gemacht hätte oder wie auch immer. Das hätte doch auch irgendwie...
Also ich glaube, bei einer
Durchsuchung,
wenn da eine adäquate Anzahl von Pornofilmen, die ein Erwachsener durchaus besitzen darf. Also das wäre ja nichts Illegales. Aber man hätte schon im Zuge so eines Vorwurfs natürlich mal gesucht, was sind das für Filme? Sind die in irgendeiner Form vielleicht zumindest fragwürdig inhaltlich und, und. Also auch da, es gibt eigentlich aus diesen ganzen Durchsuchungen keine Ergebnisse, die rechtfertigen, dass man sagt, der hat oder hat nicht. Und ich gehe mal davon aus, dass diese Durchsuchungen unangekündigt stattgefunden haben, dass da plötzlich so und so viele FBI-Beamte diese Neverland Ranch umfahren haben, von mehreren Seiten die betreten haben, um eine Flucht zu verhindern und diverse Asservate genommen hat, das heißt also diverse Beschlagnahmungen durchgeführt hat, um Untersuchungen durchzuführen.
Ja, worauf ich halt nur auch nochmal hinaus wollte, ist, wenn es um Pornofilme und sowas geht, ist es ja ein relevanter Bestandteil zu den Ermittlungen, wenn es um eine Sexualstraftat geht. Also sie haben ja jetzt nicht nach irgendwelchen Rauschmitteln oder Drogen oder sonst was gesucht, nach Hehlerware oder sonst wie, sondern es ging um eine Sexualstraftat und da muss doch irgendwas denn in der Hinsicht zu finden sein dann. wenn das so vorgeworfen wird.
Genau dieses Problem habe ich mit dem ganzen Vorfall auch. Ich kann mir, wie gesagt, nicht so viel Misstrauen in die US-Justiz aufbauen, dass sie ab einem gewissen Punkt nicht vernünftig ermitteln. Und das wäre hier gegeben. 14 Anklagepunkte, 10 Vorfälle, die alle zur Anklage gebracht werden, die aber alle im Nichts verschwinden. Die alle und sogar, und das ist eine der Sachen, das ist ein Fakt, den muss man mal anbringen, Wade Robson hat unter Eid ausgesagt, dass er niemals missbraucht worden ist.
Ja.
Und jetzt müssen wir uns mal klar machen, ich kenne die US-Justiz nicht, da muss ich auch mich wieder leider vielleicht, falls wir Hörer haben, bei Instagram @medienlos der Podcast, können gerne mal dazu sich äußern, können gerne eine Nachricht dazu schreiben. Wir müssen uns über eins klar sein, wenn man in einem deutschen Gericht sitzt und man leistet einen Eid für eine Aussage, dann sagt der Richter schon mal so einen Nebensatz wie, ich mache Sie jetzt darauf aufmerksam, dass sollten Sie eine Eides, eine Falschaussage an Eidesstatt hier austätigen, dann ist das strafrechtlich bewährt mit einer Freiheitsstrafe bis zu und so weiter und so weiter. Ja. Das wird der Richter in den USA auch tun. Der wird ihm klar machen, was eine Falschaussage und ich meine, ist das nicht jetzt sogar bewiesen?
Ja, irgendwas muss ja falsch sein.
Also eine der Seiten ist falsch. Entweder der Eid war falsch oder die heutige Aussage ist falsch. Ja, davon abgesehen, dass vielleicht da keine Ermittlungen mehr stattfinden sollten, aber der, weil, wie gesagt, der Beteiligte oder der eventuell Schuldige ist tot.
Der und Punkt das macht es aber halt auch schwieriger, die Sache zu bewerten.
Genau.
So wie das deutsche Sprichwort, wer einmal lügt, den glaubt man nicht. Jetzt weiß ich, er hat zwei Versionen von dieser Sache.
Genau.
Eine Version, die hat Michael Jackson vollständig entlastet.
Ja.
Und vielleicht wurde er damit auch honoriert oder hat Geld dafür bekommen oder.
Und hier wieder.
Und jetzt kommt nach Michael Jacksons Tod.
10 Jahre.
10 Jahre später, eine komplett andere Aussage. Die Schwierigkeit ist ja immer, wenn sich solche Leute offenbaren. Ja. Häufig sind es ja dann auch Offenbarungen über eine Person, die ja nicht nur ein Kind missbraucht hat, sondern häufig über mehrere Kinder.
Und Jahre.
Oder Jahre. Oder wenn es um die katholische Kirche geht und so. Ja. Alles solche Sachen. Und das Problem ist nicht häufig, dass man sich dann irgendwann öffnet und die Sachen preisgibt, sondern erstmal der Erste zu sein. Der Erste, der hat immer das größte Problem. Hm. Weil eventuell glaubt, er ist nicht glaubwürdig. Aber wir kennen das bei vielen anderen Sachen, wo Sachen dann behauptet werden. Und dann gibt es Trittbrettfahrer, die definitiv überhaupt nichts damit zu tun haben. Und die sagen, ja, bei mir war es genauso. Aber diejenigen, die sozusagen später kommen, denen wurde der Weg ja schon bereitet. Und sie haben zu Michael Jacksons Lebzeiten durch die Prozesse, da haben sie ja schon eigentlich alles durchgemacht.
Ja.
Und da waren sie aber auch noch nicht die Ersten, die sozusagen so eine Andeutung durchzustehen hatten. Da waren sie Kinder. Ja. Sie waren, als Michael Jackson gestorben ist, waren sie schon erwachsene Menschen. Ja. Und jetzt, 10 Jahre später, kommt man damit nochmal raus.
Uff. Ja, ich finde es auch unglücklichen Zeitpunkt. Aber nicht nur, also ich will mal nochmal ein Stück zurück. Ich glaube, wenn ich mich in die Rolle eines Vaters versetze und mein Kind muss vor einem Gericht aussagen oder soll da aussagen, muss, ist ja im minderjährigen Bereich nicht, ich glaube nicht mal in den USA, mein Kind soll da aussagen und da beantragt die Staatsanwaltschaft eine Vereidigung. Spätestens da muss ich ehrlich gesagt an den Punkt mich stellen und sagen, hör mal zu, Sohn, das ist hier kein Spaß mehr. Ab jetzt musst du die Wahrheit sagen. Jetzt ist hier nicht mehr, keine Luft mehr für Interpretation. Jetzt ist der Punkt, wo alles gesagt wird, wie es war. Und das kommt von beiden Elternteilen nicht irgendwie da so. Also da kommt keine so die Rechtsbezogenheit. Da wird unglaublich viel emotional aufgebaut.
Ja.
Aber wenig Rechtsbezogenheit. Also ich vermisse so ein bisschen, dass sie sagen, ja, er hätte bestraft werden müssen, weil, oder? Also diese ganze, es wird sehr moralisch hoch aufgefahren, weil das auch gut bei Leuten wirkt, aber mir fehlt die juristische Ansicht, mir fehlt auch eine Aussage irgendeines Rechtsanwalts oder einer Fachperson, die sagt, ja, Okay, aber rechtlich ist der Fall, ich gehe davon aus, die Unterlagen sind öffentlich, weil das ja bei vielen juristischen Verfahren auch in Deutschland üblich ist, ich gehe davon aus, dass jemand mit einer juristischen Betrachtung das durchaus rechtlich erklären könnte, warum es zu dem und dem Urteil kam. Ich möchte ganz kurz auf zwei Sachen noch. Es gibt, wenn man die ganze Geschichte sich anguckt, gibt es viele Fragen. Eine meiner Fragen, die mir die ganze Zeit im Kopf rumkreist, ist, hätte Michael Jackson zwei Wesen haben können? Hätte er uns eine Harmlosigkeit vermitteln können und ein anderes Wesen haben können? Ich sage, das kann jeder, theoretisch.
Natürlich.
Vom Motiv her, je nachdem, welches Motiv das auslöst. Und jetzt kann man die Aussagen auch wieder bewerten. Priscilla Presley und die Mutter seiner zwei Kinder, die ja diese Krankenschwester Debbie... Anyway, egal, vergessen, egal. Behaupten ja, oder hat zumindest die eine Frau hat ja behauptet, ganz normalen Geschlechtsverkehr mit ihm gehabt zu haben, was man ja nie sich vorstellt, wie du sagst, der Mensch, der angeblich immer eine Maske trug und
alles steril sein musste.
Steril sein musste, der im Sauerstoffzelt schlief und so weiter, der hat plötzlich, ist schwer vorzustellen.
Oder die beschriebenen Sexspielchen von den beiden Jungs, also passen eigentlich nicht zu dem Bild, was man.
Aber das kann ein vermitteltes Bild sein. Also will jetzt ja nicht, auch da wissen wir nicht, ob es wirklich, kein Mensch hat in jedem Sauerstofftank schlafen sehen. Die Masken hat man gesehen und seine Vermackung, die kam vielleicht auch als ganz. Aber am Ende führen mich diese Fragen auf zwei Hypothesen, auf zwei Richtungen. Und jedes Mal ist jemand anders schuld, aber ein Teil ist immer schuld. Und zwar Hypothese 1 ist, die Eltern haben den Umgang geduldet, weil sich ihre eigene Situation stark verändert hat, finanziell und lebensumstandsmäßig, stark verändert hat plötzlich und eventuell vielleicht, wenn sie die Vermutung hatten, vielleicht haben sie ein späteres Erpressungspotenzial gesehen.
Hypothese. Das habe ich sowieso vermutet, allein schon wenn ich dran denke, wir hatten drüber geredet und meintest du, ja, damals, okay, mit Anrufbeantwortern war es damals schon relativ einfach, dann einfach mal ein Gespräch mit aufzuzeichnen und so. Aber trotzdem, wer macht denn sowas?
Ja, ich habe gesagt, dass vielleicht, man muss dem vielleicht entgegenhalten und meine Meinung dazu war, wenn es sich beim Gesprächspartner um eine Person handelt wie Michael Jackson, dann neigt man vielleicht aus Sammlungsgründen oder aus Bewahrungs- und Archivierungsgründen schon mal dazu, vielleicht ein Telefonat, auch ein unwichtiges aufzuzeichnen, weil man das aufheben will. Also kurzes Beispiel, es gibt einen, als es die gefälschten Hitler-Tagebücher gab, hat man bei dem Journalisten Heidemann, der die ja angeblich entdeckt hat, 5000 Kassetten gefunden. Der hat also quasi jedes Gespräch mit Konrad Kujau aufgezeichnet nachher, ob es da um Magenverstimmung ging und um sonst was. Der hat wirklich alles aufgezeichnet.
Um sich abzusichern.
Vielleicht, aber aus Archivierungsgründen. Er war halt Reporter. Es war ein beruflicher Reflex, glaube ich. Aber hier denke ich...
Ja, aber das ist eine Privatfamilie.
Das war Phantom. Ich sage dir ganz ehrlich, ich glaube, das war Phantom. Das war Bewahren und man wollte nachher vielleicht und vielleicht auch nicht ganz ohne geschäftlichen Blick sagen, vielleicht hätte man die ein oder andere Anrufbeantworterkassette mit harmlosem Inhalt für richtig Geld verkaufen können.
Wahrscheinlich, ja, gut, aber weißt du? Ich meine, wenn im anderen Atemzug gesagt wird, dass fast täglich 5 bis 6 Stunden telefoniert wurde, da werden ja irgendwann
täglich die... Täglich wurde nicht gesagt, aber teilweise
ja,
haben sogar Telefonate geführt.
Also
dann muss ja schon ein paar Mal die Kassette gewechselt
worden. Ja, ne, also...
Ja. Das. Und Hypothese 2, wie gesagt, das eine ist... Hypothese 2 wäre, Michael Jackson hat alle mit seinem kindlichen, harmlosen Tun so getäuscht, dass die Eltern keine Gefahr sahen.
So. Das ist das, was ich ja vorhin auch meinte. Ja. Dass, also ein kindliches Verhalten zeugt ja dann auch von Unschuld und dann sieht man nicht so gefährlich aus. So ein Klaus Kinski hat sich in der Öffentlichkeit anders gegeben. Da hätten die
Eltern...
Da war nichts mit harmlos und da hätten die Eltern wahrscheinlich auch nicht gesagt, ja, kannst bei dem schlafen. Ja. Nehmen Sie ihn mit.
Da hätten nur Eltern getan, die ihr Kind wirklich hassen.
Aber, ja, glaub ich auch. Und ich bin auch der Meinung, also ich will das mal so in so einen Zusammenhang bringen. Michael Jackson mit seiner Kindheit hatte garantiert, also ihm fehlte etwas in der Kindheit. Das haben aber viele Promis gemeinsam.
Ja.
Das kannst du in anderen Bereichen sehen. So ein Cristiano Ronaldo hatte auch eine andere Kindheit als jeder normale, weil er vielleicht auch mehr trainiert hat oder generell Sportler, die haben dann wenig Freizeit mit anderen Kindern, werden relativ schnell in die Erwachsenenwelt hinein gedrängt und sollen auch relativ schnell wie Erwachsene handeln und so professionell handeln wie Erwachsene. Und denen geht etwas flöten, was sie vielleicht in dem Moment auch gar nicht noch so wahrnehmen, aber vielleicht später ihnen bewusst wird.
Ja.
Insofern bin ich auch der Meinung, Michael Jackson war nicht vielleicht ganz normal, so wie man es sagen will.
Da bin ich mir ganz sicher.
Ja, ich will es jetzt gar nicht mal so darstellen, dass er nicht normal war, in dem Sinne, dass er ein Biest war oder sondern dass er vielleicht auch in seinem kindlichen Verhalten das Unschuldige auch in den Kindern und Jugendlichen immer gesehen und auch gesucht hat, die ihn nicht so wie sein strenger Vater verprügeln. Hm. Dass es für ihn eine
grenzenlose Anerkennung ständig?
Ja, dass es für ihn eine heile Welt war.
Vielleicht hat er das unschuldige Verhalten der Kinder auch gespiegelt.
Ja, und ich will jetzt das Sexuelle erstmal auch wirklich rauslassen, weil ich kann mir da kein Urteil drüber bilden, ob oder ob nicht, aber ich kann mir gut vorstellen, jeder versucht für sich irgendwo seine heile Welt zu finden. Mhm. Der eine kommt abends nach Hause vom Job und geht erstmal in den Garten und guckt sich seine schönen Blumenbeete an und hat da dann seine Ruhe und seine Idylle und so. Mhm. Und die hatte Michael Jackson wahrscheinlich, wenn er sich mit Kindern umgeben hatte, die ihm Spaß gezeigt haben, die Freude hatten, die gelacht haben. Also das sind ja alles auch positive Eigenschaften. Dass natürlich ein Altersgefälle da ist, ist okay. Aber jetzt denk mal dran, dein Kind, jetzt ist er schon ein bisschen größer, aber als er ganz klein war, zu Weihnachten, da wurde die Kamera gezückt und da wurde alles gefilmt und ach, der Kleine ist süß und man hat sich drüber gefreut, wenn er irgendwas ausgepackt hat, wenn man was gespielt hat oder Kinderlachen ist was Schönes.
Und auch bis heute mit Sabrina, ich hatte dieses, also mit meiner Frau auch das Thema, dass ich auch auf mich, wenn ich ein Baby im Arm habe oder so, dass ich diese Unschuld, die dieses Kind hat, dieses völlig noch harmlose auf mich überträgt. Also ich kann das spüren, natürlich, bin normaler Mensch, natürlich bin ein empathischer Mensch. Aber am Ende wurde bei mir immer ein Schutzgedanke ein und ich bin auch mittlerweile selbst ich, und ich glaube nicht, dass ich mich irgendwie rechtfertigen muss, aber es verändert sich in meinem Kopf und ich weiß nicht, ob jeder diese Grenze hat. Es verändert sich auch in meinem Kopf etwas, Umgang zum Beispiel, wenn zum Beispiel, wie deine Tochter, die jetzt ein Alter hat, wo sie nicht mehr so knuddel unter dem Arme wie früher.
Ja, logisch.
Aber das kommt aus meinem Triebchen heraus, dass ich merke, das ist nicht mehr richtig. Wenn diese Grenze aber verschwimmt.
Ja, das ist nicht der Trieb, sondern die Vernunft.
Ja, genau. Aber aus meinem Ansehen heraus ist das nicht mehr richtig. Jetzt lass mal diese Grenze leicht verschwimmen, aus welchen Gründen auch immer. Aus welchem Urgrund heraus immer.
Ja, klar.
Dann ist es komisch, dann ist es verfänglich, dann ist es auch falsch teilweise. Mhm. Und dann wird es wirklich zu einer problematischen Geschichte. Kurz noch, wir werden so langsam die Endkurve einleiten. Wir haben festgestellt, ohne Personal ging diese ganze Geschichte Neverland nicht. Wir haben viele Sachen festgestellt. Was mich aber immer noch wundert, was ich auch ansprechen muss, ist, Wade Robson konnte anscheinend nie mit seinen Eltern über diese Vorfälle reden. Nie, nicht mal als Kind, wo er vielleicht unbescholten etwas erzählt hätte. Also aus einem Kinderalter heraus war er hätte ja bewusst sein müssen, es ist falsch, ich erzähle es nicht, weil ich Michael Jackson schütze als Kind. Ich möchte ihm nicht garantiert keine Intelligenz absprechen, aber das ist ein hochplanerisches Verhalten, was ich bei einem Kind nicht sehen kann, weil ein Kind, glaube ich, falsch und richtig manchmal in dem Bereich gar nicht kennt, weil es gar keine gelebte Sexualität hat.
Bis welchem Alter war das bei ihm jetzt nochmal? Wie alt war er da ungefähr?
Da müsste ich jetzt, da bin ich jetzt auch gerade ein bisschen blind.
Aber ich meine, es ist ja teilweise von 7 Jahren die Rede.
Mhm. Ja, ja.
Also wie alt war, als er angefangen hat?
Ja, aber, ja, 7 Jahre lang. Ich glaube, er war bis zwischen 6 und 12, 13, so soll das gewesen sein. Also bin ich jetzt nicht ganz sicher.
Mit sechs Jahren soll es angefangen haben?
Ja.
Bin ich jetzt auch nicht ganz sicher.
So eine Vorfälle gibt es ja. Es ist ja, ich weiß gar nicht, dass es sowas gibt. Aber der Punkt ist, mich wundert, er konnte nie mit seinen Eltern darüber reden, nicht mal aus Versehen. Er hat
Die Eltern haben nie nachgefragt?
Genau.
Was hat er denn alles so gemacht?
Genau. Er muss jahrelang schon mit der Tatsache, der sagt, da war nichts, hat er also geplant, jahrelang seine Eltern angelogen. Und nicht nur das, er muss auch seine Frau, die auch in dem
auch angelogen, wo schon die ganzen Verfahren liefen und
ja,
wo alles schon in den Medien war und genau. Eigentlich der Mythos Michael Jackson schon zerstört war.
Ja, schon weg war. Und ja, er seine eigene Frau, die muss er auch angelogen haben. Seine eigene Frau, also mit wem ist man denn? Also das ist ja der einzige Mensch, der eine ähnliche Intimität mit ihm teilt, wie mit dem angeblichenjenigen, der ihn missbraucht hat. Und nicht mal da gibt es irgendwann so einen Punkt, wo er sagt hat, ich muss das jetzt erzählen. Nicht mal bei der eigenen Frau. Also ich kann mir Peinlichkeit vorstellen und. Aber Peinlichkeit ist ein Rezeptor, der ist irgendwann mal leer.
Ja, und zumal, wenn man schon mal deswegen mit in der Öffentlichkeit gestanden hatte.
Genau.
Also wo dann schon zig Leute gefragt haben, was war denn da? Und wenn man, also irgendwann weiß es ja eigentlich schon jeder.
Ja.
Und dann.
Dann gibt es einen Grund noch zu verheimlichen. Also er hat zwar er sagt in der Doku, er wollte Michael Jackson nicht beschuldigen, weil er wusste, Michael Jackson hätte das Gefängnis nicht überlebt. So ähnlich hat er es formuliert. Lassen wir mal den Gedanken zu. Lassen wir auch diese Aussage zu. Ich lasse sie komplett zu. Aber dann frage ich mich doch, dann warum nicht nach dem Tod von Michael Jackson reagieren. Wo die ganze Geschichte, die Gefährdung nicht mehr da ist. Warum wartet man diese relativ lange Zeit ab? Warum
warum ist er denn kurz vor dem Tod mit seiner Frau zu Michael Jackson hingefahren?
Ja.
Ein Mann, der ihm angeblich so viel Leid zugefügt hat.
Genau. Das ist,
und sitzt da auf der Couch und unterhält sich dann mit den Kindern.
Mit seiner eigenen
Frau. Ja, mit den Kindern und von Michael Jackson.
Jetzt kann ich mir vorstellen, vielleicht, das wird er jetzt eventuell nicht dazu sagen, vielleicht gab es durchaus ein reizvolles Angebot, weil Michael Jackson ja diese riesige Tournee vorhatte. Er ist ja Choreograf und vielleicht gab es da durchaus eine berufliche.
Aber es war ja zum Beispiel auch nicht die Rede davon, als wenn der Kontakt jemals richtig abgebrochen war.
Genau. Auch eine Sache, die mich
so.
Ich weiß, dass diese Fragen nicht beliebt machen. Weder bei der einen noch bei der anderen Seite. Aber sie sind eben Zweifelsbringer, die man stellen muss, die man sagen muss. Die Frage ist halt, warum wurde nicht viel näher nach dem Tod reagiert? So? Warum erst jetzt? Warum vertraut sich Wade Robson nicht seinen wirklich engen Verwandten und seiner eigenen Frau an? Also der einzigen Person, wie gesagt, die so eine intime Nähe zu ihm hat, wie angeblich ja dieser Michael Jackson. Und am Ende der ganzen Geschichte, wenn man meine letzte wirklich Frage, die mich immer wieder im Kreis, immer wieder im Kreis, immer wieder im Kreis bewegt hat und auf die ich immer wieder kam, man muss sich die Frage stellen, wer sind die wahren Schuldigen? Und am Ende, tut mir leid, komme ich immer wieder auf die Eltern.
Ja, so wie die Aussage von diesem einen Moderator, der in dieser Dokumentation da gezeigt wurde, in diesem Moderatorenteam, der gesagt hat, warum werden eigentlich die Erben von Michael Jackson verklagt? Mhm. Also, ja, und warum verklagt er nicht seine eigenen Eltern?
Naja,
quasi, ne? Also, weil
das sind. Ich bin mir sicher, ob man Erben, man kann Erben zwar kostenmäßig zur Rechenschaft ziehen, aber ich bin nicht mal sicher, weil auch nicht in den USA gibt es eine Sippenhaft. Also du kannst nicht haften, nee. Wenn man dann, wenn du nicht der Täter bist. Ich glaube, diese Geschichte, die ist zwar öffentlichkeitswirksam und die macht unglaublich viel Nachrichten, aber sie ist halt rechtlich auf völlig tönernen Füßen. Was mich aber, eine kleine Sache muss man noch erzählen, bevor wir zum Ende kommen, die sehr auf eine sehr traurige Art sehr beeindruckend fand, aber die vielleicht auch gegen, vorhin habe ich gesagt, ich traue diesem Rechtssystem nicht viel, nicht diese Nachlässigkeit zu. Ich traue ihm aber auch keine Perfektion zu. So, das ist, kein Rechtssystem ist perfekt, aber ich glaube, ein Problem hat das amerikanische Rechtssystem und das ist das System der Geschworenen. Und es gibt eine Szene in der Doku, da sitzen diese Geschworenen wahrscheinlich ein Interview nach dem abgelaufenen Prozess und so. Und da hat wohl jemand eine Frage gestellt, eine Anwältin, soweit ich weiß, und da kommt so eine resolute ältere Dame, die sitzt da so zwischen und sagt, sie hat diese Frage gestellt bekommen und dann hat sie sich gedacht, nicht mit mir, junge Lady, und da war für sie vieles klar und so weiter, und der Rest der Jury, der so um sie herum ist, belacht diese Aussage. Meine erste Reaktion im Kopf war sofort, ihr wisst schon, dass es natürlich noch Missbrauch handelt. Ja, also mir fehlte komplett der Ernst der Lage da drin, in diesem ganzen Dargestelle. Und das war einer der Momente, wo ich dachte, na, lässt sich so eine Jury nicht doch durch Publicity beeinflussen? Ja, weil wir kennen es aus schlechten Filmen, die werden abgeschlossen und die dürfen keine Nachrichten lesen und die dürfen kein Fernsehen gucken und wir kennen das alles aus dem Film. Aber am Ende denke ich doch, der Druck aus der Medienwelt, der war gewaltig.
Ja, selbst wenn sie da eingeschlossen sind und von den Medien abgeschottet werden. Sie haben ja Michael Jackson vorher gekannt.
Ja.
Und entweder waren sie jemand, der gesagt hat, Mensch, geile Musik, geile Videos und. Super Show, so wie du es auch selber berichtet hast. Perfektion ohne Ende. Ja. Oder ob da jemand sitzt, der sowieso Farbige nicht mag oder also insofern unvoreingenommen gehen sie ja dann trotzdem nicht rein, weil Michael Jackson war vorher bekannt.
Ja, ja. Ja, die Sorge ist auch vielleicht ein Stück unbegründet, aber es gibt, also eins ist klar, jetzt wo wir zum Ende der Sendung kommen, der Punkt ist, wir können genauso viele Gründe für eine Täterschaft wie gegen eine Täterschaft aufbringen, wenn wir nur lange genug nachdenken. Fehler auf allen Seiten, obwohl für mich Fehler der Eltern am tragendsten sind, muss ich leider dabei bleiben. Für mich fühlt sich das, was die Eltern gemacht haben, falsch an und wurde immer falscher, je länger man darüber nachdenkt.
Spätestens das. Egal, ob was passiert ist oder nicht.
Genau. Spätestens das Separieren in einem Hotelflügel, wo ich nicht mehr auf mein Kind Zugriff habe, wann ich das möchte, da wäre komplett Schluss gewesen. Und da muss man sich eins, es ist aber auch genauso falsch, und das muss man leider auch sagen, dass sich die Medien, und letztendlich ist eine Doku ein Medium, als Ankläger geriert. Also man kann als Reporter, muss man sich klar sein, an welcher Stelle man steht, als Reporter berichtet man und bringt Sachen hervor, die man herausgefunden hat. Aber man muss sich klar sein, eine Redaktion ist eben dazu da, die Sinnhaftigkeit und die Inhalte zu prüfen.
Zu hinterfragen.
Zu hinterfragen, auch durchaus zu ermitteln, auch wenn man denkt, man hätte alles herausgefunden. Und, so wie es jede gute Justiz machen sollte, man ermittelt nicht nur in Richtung Schuld eines Schuldigen, sondern auch in dessen Unschuld. Man muss immer alle Seiten abklopfen. Und das fehlt mir in der Doku, da muss ich ehrlich sein, die ist ein bisschen, und nicht zuletzt hat man in der Doku auch schon relativ früh Fehler herausgefunden. Da wird von einem Missbrauch in der Zugstation in der Neverland Ranch gesprochen. Zum Zeitpunkt des Missbrauchs war dieser aber noch gar nicht fertig und gebaut. Und sogar die Baugenehmigung. Ich glaube, zum Zeitpunkt des Missbrauchs lief der Bauantrag. Das war schwierig.
Ich finde auch die Darstellung von Michael Jackson immer sehr schwierig, dass ihm diese Neverland Ranch als absolut negativ und spinnerhaft angelastet wird. Ich hatte dich ja dann auch danach gefragt, wenn man sich in seine Lage versetzt, man kann nicht einen Schritt vor die Tür machen. Überall sind Fotografen. Jede Äußerung, die man macht, jedes Hemd oder jeder Knopfloch, was irgendwo offen ist, wird dokumentiert und kommentiert. Also wenn man das Geld hat, sich so einen Rückzugsort zu schaffen. Und wenn es bei Michael Jackson so eine Neverland-Sache ist, er mag andere gucken sich 10.000 Mal Dirty Dancing an. Und,
ja, da sind wir total d'accord, Marc, weil letztendlich hat sich auch ein Mike Tyson eine riesen Villa geschaffen, wo man dann berichtet hat, ja, er hatte da ein großes Kino und eine Bowlingbahn und einen Billardraum.
John Travolta hat einen eigenen Flughafen.
Ja, da steht eine Boeing 737
vor der Tür. Wo andere eine Doppelgarage haben, hat er eine Traglufthalle.
Ja, also ich will das gar nicht, das sind Sachen,
sie können es sich leisten.
Genau, und da finde ich nichts Schlechtes dran. Mag eine komische Sache sein für uns als Normalverdiener, aber am Ende...
Er konnte ja auch nicht in einen normalen Freizeitpark einfach gehen.
Der konnte nicht zu Disneyland, der hätte schließen müssen.
Oder was genau, also dann hätten sie auch wieder alle nur negativ darüber berichtet, weil er einen Sonderstatus hätte, dass er da alleine hingeht. Also wenn ich mir das selber bauen kann und jederzeit da hingehen kann.
Da müssen wir auch trennen, die Existenz von Neverland ist jetzt erstmal nichts Schlechtes. Das ist einer der idealen Punkte war, wo man hätte, wenn man missbrauchen wollte, natürlich ideale Voraussetzungen hatte. Das bleibt wieder auf der Negativseite stehen. Ja. Am Ende kommen wir zu keinem 100% Schluss. Wir können weder sagen, es hat stattgefunden, es hat nicht stattgefunden. Das wäre auch sehr vermessen, wenn wir das behaupten könnten. Aber man kommt immer wieder hin, man kann leider keine eindeutigen Gründe für und gegen. Gegen ihn spricht natürlich seine Genese, sein Aufwachsen, seine Gewalt, die er erfahren hat. Also da spricht alles dagegen. Dafür spricht, wenn man es denn dafür reden kann, vielleicht, dass er ein kindliches Wesen hatte, was ihm das vielleicht nicht mit vollem Schuldbewusstsein hat machen lassen. Ganz schwierig. Also viele Sachen passen nicht. Am Ende ist es ein Diskussionsthema. Ich bin aber auch nicht auf der Seite der Ultra-Fans, die sagen, ja, lasst Michael Jackson ruhen, er ist tot, er ist dies, er ist das. Nein, man darf sich schon Fragen stellen, aber leider werden diese Fälle ja auch nicht weniger. Wir haben mit Kevin Spacey, Bill Cosby, wir haben x so eine Fälle, da gab es einen englischen Moderator, der Kindersendung hatte. Also es gibt diese Fälle ja leider nicht wenig und im Zuge dessen finde ich es auch falsch, es totzuschweigen, aber
muss man deswegen aber seine Musik komplett aus den Medien verbannen?
Das tut man ja noch gar nicht. Das hat man
In Kanada waren einige Radiosender, die komplett seine Lieder das rausgenommen haben.
Das wird vielleicht mal ein Folgethema. Wir haben auch schon darüber gesprochen. Das wird in einer der folgenden Sendungen eventuell mal Betrachtung finden, weil es ja mit R. Kelly, Kevin Spacey, Bill Cosby und viele dieser Möglichkeiten gibt. Also da werden wir uns die Frage stellen, separiert man Kunst von der persönlichen Figur? Das wird aber ein Folgethema, dann würde die Sendung hier ins Unendliche ausarten. Ja, das war unsere Sendung. Wir haben leider keinen Schluss gefunden, aber wir haben uns über viel unterhalten. Wir haben viele Fakten genannt. Das hat mir trotz des, kann man sagen, traurigen Hintergrundthemas trotzdem Spaß gemacht. Es war eine interessante Sendung, es war eine interessante Aussprache. Ich würde mich freuen, wenn Bewertungen über iTunes oder Apple Podcasts kommen, natürlich am besten positive, wenn Meinungen geschrieben werden. Meinungen können gut, schlecht sein. Wir sind da sehr offen. Guter Kontaktpunkt ist Instagram, medienlos, der Podcast. Da kann man uns anschreiben. Ich bin auch aktiv mit dem Antworten. Und ja, habe mich sehr gefreut. Hier war Markus Maria Goslinski. Mit mir am Mikrofon waren auch Marc Christina Domagalla. Und wir gendern jetzt ab sofort, bis es nicht mehr geht.
Dankeschön.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.